Ja, die Ewigkeit, der Ewigkeitssonntag haben zwei Aspekte. Einmal dieser persönliche Blick auf das eigene Ende, aber eben auch auf die persönliche Hoffnung auf dein, auf mein Leben nach dem Tod bei Gott. Und zum anderen die Aussicht und die Frage, was wird aus dieser Welt? Was wird aus der Menschheit? Wird es ein Happy End geben? Auf das Letzte gibt das Buch der Offenbarung in der Bibel eine Antwort. Wir finden sie in dem Kapitel 21, Abvers 1 bis 7. Johannes bekommt Offenbarungen und sieht immer wieder etwas. Und hier im Kapitel 21 schreibt er: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit, wie für eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh doch Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen wohnen. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Und er fuhr fort: Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer Durst hat, den gebe ich umsonst zu trinken von dem Wasser, von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt. Und wer den Sieg erringt, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Ein echter Bruch. Das Alte gibt es nicht mehr. Kein nahtloser oder weicher Übergang. Das nichts irgendwie smoothie. Es braucht einen radikalen Neuanfang oder man könnte auch sagen, das muss neu. Das geht nicht anders, das muss neu. Das mit der alten Welt, das wird nichts mehr. 1,5 Grad Grenze oder 2 Grad Erwärmung, ganz egal, was wir da schaffen. Es wird nicht reichen, um unser Leben und das dieser Welt auf ewig zu erhalten. Wir sollen diese Welt selbstverständlich nicht leichtfertig aufgeben. Aber letzten Endes lautet das abschließende Urteil der Bibel: So kann es nicht bleiben. Restaurieren unrentabel. Und dieses Urteil stimmt sogar mit allen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen überein. Unser Sonnensystem wird irgendwann einmal untergehen. Auch wenn das vielleicht noch Jahrmillionen weg ist. Aber es ist klar, es ist eine Degeneration. Man kann das nicht regenerieren oder auf Neustart setzen. Natürlich ist das keine Rechtfertigung für verschlafene Erneuerungen oder für verschlafene Einsparungen an umweltschädlichen Gasen oder Abfällen. Im Gegenteil, die Botschaft der Offenbarung lautet: Für alle Versäumnisse werden wir uns einmal verantworten. Dennoch ist die Offenbarung keine Drohung, sondern eine gute Nachricht, so wie übrigens das ganze Neue Testament auch, eine gute Nachricht. Denn wie ein Wasserzeichen zieht es sich durch die Kapitel der Offenbarung hindurch. Wie erschreckend und bedrohlich einzelne Abschnitte auch sein mögen. Das mit Gott, das bleibt. Das muss nicht neu. Das mit Gott, das bleibt. Und das gilt nicht erst in der Zukunft, sondern Gott ist da mitten im Unheil. In Vers 5 hören wir es wie eine feierliche Erklärung. Der auf dem Thron saß, sagte. Gott spricht hier selbst. Klingt vielleicht zuerst einmal banal, doch wer die Offenbarung gelesen hat oder liest, stellt fest, das ist das erste Mal in diesem Buch, dass Gott selber spricht. 20 Kapitel lang war Gottes Stimme nicht zu hören. Hier kurz vor Schluss ergreift er selbst das Wort. In den vorigen Szenen wurde Johannes von einem himmlischen Engel begleitet, der ihn in die Geheimnisse einweihte. Die Welt liegt im Argen. Und die Bilder, die Johannes zu sehen bekam, waren beängstigend und düster. Untergangsstimmung, Krisenmodus. Und dann doch immer wieder Lichtblicke. In all dem Dunkel blitzt Gottes Gegenwart auf. Aber eben noch unscheinbar, verhüllt vor der Öffentlichkeit. Und deshalb muss es Johannes auch enthüllt werden. Der Engel lässt ihn hinter die Kulissen blicken. Er hebt sozusagen den Schleier hoch, um das sichtbar zu machen, was darunter noch verborgen war. Enthüllt, das ist nämlich die Übersetzung von Apokalypse. Mit Apokalypse ist also nicht der Untergang oder der drastische Kampf zwischen Gut und Böse gemeint, wie man das vielleicht so aus manchem Filmtrailer kennt, actiongeladen. Das ist nicht die Bedeutung, sondern es geht um etwas, eine Enthüllung, Geheimnisse zu erblicken, in Geheimnisse eingeweiht zu werden. Und die ganz zentrale Apokalypse der Offenbarung, also die grundlegende Enthüllung, lautet: Gott regiert. Gott regiert trotz allen und mitten in allen Katastrophen, die diese Welt heimsuchen. Gott regiert in Jesus Christus, in dieser von Katastrophen heimgesuchten Welt. Auch wenn diese Welt dem Untergang geweiht ist und niemand ihn aufhalten kann, wirkt Gott in dieser Welt. Und lässt auch seine Gemeinde, also das heißt dich und mich, in dieser Welt wirken. Und deshalb gibt es keinen Grund zur Resignation und auf gar keinen Fall ist das ein Aufruf zur Kapitulation. Im Gegenteil. Wer den Sieg erringt, wird das alles als Erbe erhalten. Es geht nicht darum, das auf die leichte Schulter zu nehmen, dass es nun einmal mit dieser Welt irgendwann mal zu Ende geht. Dann braucht man sich ja auch nicht mehr anstrengen. Es geht also nicht darum, sich dem Ende zu ergeben, die Hände im Schoß gefaltet, sondern um ein Leben mit realistischer Perspektive und mit dem Mut, Verantwortung zu übernehmen. Realistische Perspektive, das bedeutet, das Leben ist kein Spaziergang, sondern ein Kampf, ein ständiger Kampf. Das gilt auch und gerade für uns als Glaubende. Und Verantwortung, das bedeutet, auch wenn diese Welt nicht für die Ewigkeit gemacht ist, dürfen gerade wir als Christen sie nicht aufgeben. Den Schlusspunkt sollen wir nicht setzen und schon gar nicht herbeiführen durch noch mehr Zerstörung, denn wir sind nicht nur unseren Kindern und Enkelkindern gegenüber verantwortlich, wie es die Fridays for Future-Bewegung zu Recht betont, lautstark betont. Und ich war sehr beeindruckt diese Woche, wie bei Sandra Maischberger im Gespräch die Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer wortgewandt und mit ausgezeichneter Sachkenntnis Wirtschaftsminister Altmaier und den Vorsitzenden der Stahlindustrie Paroli bieten konnte. Gut informiert und unterstützt durch fundierte Beiträge einer Wissenschaftlerin, ließ sie die beiden gestandenen Männer alt aussehen. Aber wir sind eben nicht nur unseren Kindern und Enkelkindern gegenüber verantwortlich, sondern um ein vieles mehr Gott. der dir und mir diesen Planeten anvertraut hat, seit den ersten Tagen. Wie sieht die Erde aus, wenn wir sie ihm zurückgeben? Wann Schluss ist, das bestimmt alleine Gott. Und dabei geht es nicht darum, dass endlich Schluss ist, sondern selbst dann geht es noch wieder um einen Neuanfang. Gott besitzt immer noch und trotz allem den Willen zum Neuanfang. Gott hat seine Welt, seine Menschen nicht aufgegeben. In Jesus Christus lässt Gott sich heute noch ansprechen. Und in Jesus Christus darf er sich heute noch einsetzen für seinen Willen und für den Erhalt seiner Schöpfung. In Jesus Christus kommt Gott uns auch nahe, spricht deutlich zu uns. Und da bleibt er nicht ungreifbar und unnahbar, also geheimnisvoll und verborgen, verhüllt. Sondern in Jesus Christus ist Gott uns offenbar, direkt sichtbar. Denn nicht das Chaos, nicht das Böse, nicht die Vernichtung, sondern Jesus steht im Mittelpunkt der Offenbarung. Durch ihn werden all diese rätselhaften Ereignisse zusammengehalten. Gleich was passiert, in Jesus ist Gott, der Gott mit uns. Das ist die zentrale Botschaft der Offenbarung. Und deshalb ein Ausblick, ein positiver Ausblick auf die Zukunft. Der, der mit uns durch dick und dünn geht, sei es durch die Corona-Krise, sei es durch eine Europakrise um Rechtsstaatlichkeit und sei es durch eine Demokratiekrise in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sei es eben auch durch die Klimakrise, die wir nun schon viel länger haben. Die Offenbarung, die Apokalypse enthüllt dir, mit Jesus ist die Gemeinschaft derer entstanden, die in diesen wirren Zeiten von Gott durchgetragen werden. Mit Jesus gibt es die Menschen, die in diesen wirren Zeiten von Jesus motiviert werden, zu handeln, treu zu sein, zu überwinden. Auch wenn das nicht bedeutet, dass wir von allem verschont werden. Nein, das ist eben der Blick, der realistische Blick auf das Leben. Es kann auch bedeuten, Verfolgung oder Hunger oder dem Tod ins Auge zu blicken. Aber das ist eben nicht das Einzige, worauf dein Blick fällt. Im Hintergrund ist immer Gottes behütende Hand, sichtbar und greifbar nah. Gott bleibt dir immer treu, durch alles Versagen hindurch und auch über alle Zerstörung hinweg, die du vielleicht auch nur ertragen kannst oder musst. Denn er selbst hat Qualen und Bedrohungen ausgehalten. Er musste selbst mit erleiden, wie sein Lebensatem langsam aus seinem Körper wich. Er musste erleiden, wie sein Leben vergeht. Jesus am Kreuz. Und Gott wurde damit Teil unserer unheilvollen Welt, indem er selbst unter diesem Unheil litt und heute noch leidet. Und dadurch ist er dir ganz nahe. Er hört sich deinen Kummer an und deinen Schmerz. Und zwar nicht als Unbeteiligter, sondern er weiß darum aus erster Hand. Näher kann Gott dir nicht kommen. Und die gute Nachricht der Offenbarung geht noch weiter. Sie lautet, Gott verspricht uns seine Nähe, darüber hinaus sogar in einer heilen Welt. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden und das Meer ist nicht mehr da. Also eine viel radikalere Veränderung, als es jedes Weltverbesserungsprogramm irgendwie mit sich bringen könnte. Die neue Welt wird wirklich umfassend neu, denn Gott selbst macht alles neu. Sieh doch, ich mache alles neu. Das unterscheidet die Bibel von allen Zukunftshoffnungen, menschengemachten Zukunftshoffnungen, die wir auch Utopien nennen, von einer irgendwie besseren gearteten Welt in der Zukunft. Es geht nicht einfach um eine bessere Zukunft für die nächste Generation, damit es künftige Generationen, in künftigen Generationen friedlicher und gerechter zugeht. Keine noch so ambitionierte politische Anstrengung wird das erreichen, auch wenn das Ziel erstrebenswert bleibt. Aber es ist so, Gott selbst muss in den Herzen der Menschen den ersten Platz einnehmen. Gott muss in deinem und meinem Herzen den ersten Platz einnehmen, damit wir uns einander gelten lassen, damit wir einander vergeben und damit wir uns gegenseitig beistehen. God first of all, statt America first. Oder auch statt Germany first, sei es beim Impfstoff oder bei den Abgasnormen. God first of all. Denn es geht um mehr als um eine bessere Zukunft für künftige Generationen, so wie es sich Marx und Engels und andere Utopisten vorgestellt und erhofft hatten. Warum? Ja, denn sonst würde das ja bedeuten, dass alle Menschen, die in der übrigen Zeit gelebt haben, bis heute und vielleicht dann eben auch noch in der näheren Zukunft, dass all die Menschen, die bisher gelebt haben, nur Mittel zum Zweck waren. Nur Mittel zum Zweck, um einmal in der Zukunft eine bessere Welt zu erreichen für andere. Durchgangsstadium. Das ist keine Hoffnung. Das ist Zynismus. Es geht stattdessen um nicht weniger als Gottes Versprechen auf ein Ende von Leid und Krieg, ein Ende von Krankheit für alle, die zur Gemeinschaft der Menschheit dazugehören. Und nicht nur um einen Bruchteil der Menschheit, für einen Bruchteil der Menschheit dieses Versprechen zu erfüllen. Alle anderen Menschen, die je gelebt haben und die auch jetzt leben, müssten also dann damit klarkommen, dass andere vielleicht irgendwie, die sie nicht kennen, es ihnen mal besser geht. Das ist Vertröstung. Genau das, was Engels der Religion vorwirft. Aber noch viel mehr, das würde auch in unserem Glauben den Anspruch verfehlen, den Jesus verspricht. Den er denen verspricht, die sich sanftmütig verhalten. Ihnen wird die Erde gehören, sagt er. Aber hier und heute werden Sanftmütige doch eher um ihren Besitz und um ihr Land betrogen. Und denen, die trauern, sie sollen getröstet werden, verspricht Jesus. Wie viel Leid bleibt hier und heute ungetröstet? Und die, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, sollen Gerechtigkeit erleben. So klingt die Erwartung von Jesus in seiner berühmten Bergpredigt, die er im Evangelium nach Matthäus im Kapitel 5 gehalten hat. Das ist nicht nur ein Zukunftsraum für andere, für ein Irgendwann. Das ist eine konkrete Form für alle Menschen, damit es wirklich Gerechtigkeit ist. Alles andere wäre genau das Gegenteil. Und in dieser Hoffnung steht auch nicht der Mensch, schon gar nicht der Mensch als Gattung, im Mittelpunkt, sondern Gott. Auch das unterscheidet die biblische Hoffnung von Utopien. Sieh doch Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. In seiner Liebe wendet sich Gott dir zu. Es ist keine unpersönliche, allgemeine oder gar abstrakte, schöne neue Welt, sondern eine Hoffnung mit einer Mitte, mit einem Mittelpunkt, Jesus Christus. In Jesus gibt Gott dir Ewigkeit. In Jesus Christus ist Gott dir heute schon für ewig nahe und wird dir für ewig nahe sein. Und das in einer ganz komplett umgekrempelten neuen Schöpfung. Umgekrempelt ist eigentlich viel zu schwach. Es ist eben wirklich ein total neuer Lebensraum, eine neue Erde unter einem neuen Himmelszelt. Ganz konkret ein Raum zum Leben. Allerdings, das Meer ist nicht mehr da. Wie schade, denke ich. Aber ich verspreche dir und mir selber, du wirst es nicht vermissen. Denn das Meer meint in der Sprache der Bibel alles Unheimliche, alles Beängstigende. Also das Meer der dunklen Gedanken und der Albträume, die dich ängsten und verunsichern, die schaltet Gott aus, die wischt er weg. Und ich bin mir sicher, dass Gott sich umgekehrt einen wundervollen Ersatz ausdenken wird für das, was ich mit der Brandung am Strand für herrliche Momente verbinde, mit dem Glitzern der Sonne auf den kleinen Wellen und der Sonne, die am Horizont im Meer versinkt und alles in ein berauschendes Dunkelrot taucht. Gott hat schon einen wundervollen Plan. Etwas, das viel besser und beeindruckender ist. Vielleicht sind es die Stadttore aus Perlmutt oder die Straßen aus Gold, so wie es die Offenbarung beschreibt. Oder etwas, das wir uns jetzt noch gar nicht erträumen können. Aber neben all diesen bildlichen Eindrücken gilt das Versprechen, er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben. Kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Gott wird hier konkret. Er spricht nicht mehr in Bildern, wie in den übrigen Versen der Offenbarung. Wenn es um Gottes neue Welt geht, dann redet Gott Klartext. Für dich und für mich. Denn gerade das, was dein und mein Leben ausmacht, das wird völlig neu sein. Gesundheit, Beziehungen, Gefühle, das Leben überhaupt. Also keine schmerzenden Beleidigungen mehr, kein Streit, kein Tod eines geliebten Menschen mehr, kein Verlust mehr. Niemand muss mehr Schmerzen leiden. Alles ist auf Jubel, auf Freude gestimmt. Auch wenn uns vielleicht jetzt und heute nicht immer dazu zumute ist. Aber in dem Moment, in dem Jesus wiederkommt, schenkt Gott dir und mir diese Freude. Es gibt keinen Tod, nichts Bedrohliches mehr. Denn das Erste ist vergangen. Und den Frieden, diese Freude in der neuen Welt, den gibt es nicht dadurch, dass Gott einfach so wahllos Ja und Amen zu allem sagt, so drüber hinweg geht, sondern diesen Frieden und diese Freude gibt es dadurch, dass Gott Nein zu Tod und Sünde sagt. Es ist geschehen, das ist sein endgültiges Wort, um zu unterstreichen, was vorbei ist. Und für die göttliche Zeitrechnung ist das bereits eingetreten, was für uns erst noch Wirklichkeit wird. Wir erleben noch, dass wir aneinander schuldig werden, dass in dieser Welt alles im Argen liegt. Für Gott ist das schon eingetreten, was noch Wirklichkeit wird. Denn er sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Das sind die ersten beiden, der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet, also die Sprache, die Johannes spricht und schreibt. Jesus ist also Anfang und Ende. Und das heißt, Gott ist zuerst da und Gott ist auch zuletzt das alles bestimmende Moment und Maß. Von ihm ist alles abhängig, auch die Zeit. Nicht Gott ist der Zeit unterworfen, sondern die Zeit ihm. Er ist der Ursprung und das Ziel, auf den alles zuläuft. Also wenn hier unsere messbare Zeit abläuft, wenn keine Uhr sich mehr weiter dreht, dann geht trotzdem deine Geschichte mit Gott weiter. Wir steuern nicht auf seinen irgendwie eingefrorenen Zustand zu, Zustand der Glückseligkeit, in dem nichts mehr passiert. Wir können zwar vielleicht dann die Zeit nicht mehr messen, wir können vielleicht nicht mehr sagen, was war vorher und was war nachher, aber es wird noch Geschichten geben. Ereignisse mit Gott und dir. Auch wenn die Ewigkeit keine Verbesserung der ersten Schöpfung sein wird, ist alles das, was dir lieb und teuer ist, in Gott gut aufgehoben. Wie das aussieht, welche Naturgesetze da herrschen, das können wir jetzt nicht sagen. weil wir so sehr in dieser Welt hier leben, dass wir gar nicht darüber hinausdenken können. Wir können nicht über unsere Zeit hinausdenken, nicht über den Rand unseres Universums hinausdenken. Aber worauf es ankommt, ist, dass Jesus das Ziel ist. Durch ihn erhältst du, was du elementar zum Leben brauchst. Oder mit der Sprache der Bibel gesprochen, das Wasser des Lebens. Du kannst dir das, was du elementar zum Leben brauchst, nur schenken lassen. Und deshalb gilt am Schluss, halte fest an Jesus. Er hat dir ganz umsonst dein neues Leben geschenkt. Und in der neuen Welt bekommst du das Wasser des Lebens, das, was du essentiell, was du wesentlich zum Leben brauchst, geschenkt. Ja, es wird ein Happy End geben. Darauf kannst du dich freuen. Die neue Erde und der neue Himmel, die sind garantiert frei von Pandemien. Die sind garantiert frei von Corona. Und die sind auch garantiert frei von selbstgefälligen Trumpisten oder selbstmörderischen Terroristen. Stattdessen findest du in dieser neuen Welt, in dieser Stadt, einen Platz für deine persönliche Lebensgeschichte. Eine Wohnung, ein Haus, in dem du Tür an Tür mit lauter Freunden lebst. Und dann trefft ihr euch im Hof zum Spielen. Ihr trefft euch zum Umarmen, zum Kuchenschlemmen, zum Klönen und auch zum Singen. Und das alles ohne Maske. Was für ein Traum. Amen.